obdachlos und trotzdem sexy.
Meine Oma hat immer gesagt, und für den Karpaltunnel habe ich immer einen kleinen Quetschball in der Tasche. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obdachlos und trotzdem sexy, eurem Wissensmitmach-Mittelklasse-Podcast, wie immer pünktlich zum Donnerstag. Folge 82, ich erwähne es sowieso eigentlich immer wieder sinnloserweise nur für mich, denn jede x-beliebige Person, die gerade den Podcast hört, die liest ja tatsächlich, dass da eine 8 und eine 2 steht. Also völlig unnötig, wie immer, das zu erwähnen. Aber nun gut, das nur am Rande. Wie die meisten von euch da draußen wissen, bin ich immer ein Fan von Neuerungen, von was Besonderem, von was Speziellem. Zum Beispiel von neuen Gästen, von Personen, die hier noch nie zu Gast waren. Und das ist definitiv heute der Fall. Bei mir ist nämlich zu Gast aus dem Landesvorstand der Linken Thüringens die stellvertretende Vorsitzende des Landesfrauenrats Thüringen und eine ehemalige Abgeordnete des Thüringer Landtags. Bei mir ist zu Gast die liebe Donata. Hallo.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, du hast gerade schon die wichtigsten Hard Facts zu mir gesagt. Ich war im Landtag hier in Thüringen knapp 3 Jahre und ja, vielleicht ab übernächste Woche bin ich im Bundestag, denn da kandidiere ich gerade auch in den Thüringer Nordkreisen.
Ja, das ist, ich glaube, wenn man so die ersten Stichpunkte zu dir hört, also natürlich ist das jetzt hauptsächlich gedacht, was ich so sage für die Leute, die dich natürlich nicht kennen, weil die, die dich kennen, wissen ja bereits logischerweise Bescheid. Es dreht sich scheinbar vieles in deinem Leben um politische Arbeit, nenne ich jetzt einfach das Ganze mal. Und das klingt alles sehr, sehr spannend. Also für mich, der sich zwar irgendwie doch immer mal gewollt, also mal mehr, mal weniger mit Politik in seinem Leben auseinandersetzen musste, variiert sehr viel, aber nie so diese ganze große Bandbreite an Politik verinnerlicht hat. Für den ist das natürlich jetzt was vollkommen Spannendes und Aufregendes, wenn eine Person sagt, sie kandidiert für den Bundestag. Tell me more. Deswegen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist schon irgendwie, ist das so aufregend, wie man sich das vorstellt, oder ist das eher so eine Mischung aus ganz viel harter Arbeit? Und für mich ist das eigentlich also gar nicht so spannend und gar nicht so aufregend und gar nicht so lustig und schön und süß und toll und lieb und nett, sondern eher ein harter Kampf, weil ich ja auch was bewegen und erreichen will. Und ja, gib mir gern ein paar Facts.
Also lieb und nett ist Wahlkampf auf gar keinen Fall. Schön wär's. Ich glaube, dann wären auch noch mehr Leute mit am Start. Und Politik ist generell jetzt kein Ponyhof. Ich glaube, das wissen eigentlich alle, die sich so ein bisschen für Politik interessieren. Auch selbst wenn man gar nicht so der politische Mensch ist, kennt man ja die Debatten und weiß, wie sich Leute da bekriegen und in Reden hassen und dann auch öffentlich runtermachen. Das wäre jetzt nicht mein persönlicher Stil, aber es gibt natürlich Leute, die das so machen. Wahlkampf, ja, gerade im Winter ist anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wurde letztens auch gefragt, wie lange ich am Tag so unterwegs bin. Das kann ich gar nicht sagen, weil jeder Tag auch einfach anders aussieht. Aber das zeichnet Wahlkampf zum Beispiel auch aus. Es sind super viele unterschiedliche Termine. Kein Tag gleich dem anderen. Ich bin immer woanders unterwegs. Also natürlich vorrangig in Nordthüringen, aber auch generell viel im Rest von Thüringen, wenn ich beispielsweise Bodo Ramelow auch vertrete, auf Podien oder so, weil auch er kann sich nicht dreiteilen. Und da muss man dann einfach mal einspringen. Aber das machen wir ja solidarisch auch gerne. Ja, aber man hat ja immer das Ziel vor Augen, dass man was verändern möchte, dass man was bewegen möchte. Und ich glaube, das war immer so der Anspruch, warum ich auch sowieso in die Politik gegangen bin. Denn es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Jobs, wo man zum Beispiel auch keine Bedrohung oder so bekommt. Deswegen macht man Politik aus einer Herzensangelegenheit raus. Würde ich zumindest sagen. Das mache ich auf jeden Fall.
Ja, ja, ja. Man nimmt dir das auch ab. Okay. Also gern. Ich habe mir während den letzten 5 Sätzen hier irgendwie 8 Sachen notiert. Das überrascht mich selbst, weil das ist jetzt kein Usus, ist jetzt kein Standard, dass das passiert. Denn irgendwie waren bei diesen 3 Sätzen schon interessante Sachen dabei, die mich irgendwie auch so interessieren oder über die man sich schon oft auch so Gedanken gemacht hat. Zum einen, wir haben wieder was gelernt, das ist ja hier der Wissenspodcast, so ein Stück weit. Zum Beispiel ist hier im Podcast definitiv noch nie das Wort Podien gefallen. Also jetzt kennen wir auch die Mehrzahl. Das finde ich sehr schön. Was wiederum überhaupt gar nicht schön ist, ist das Wort Bedrohung oder alles, was damit einhergeht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man, naja, gerade so ein bisschen ein Stück weit fernab der Mitte agiert politisch, dass das alles ganz und gar nicht einfach ist. Hier im Osten schon gar nicht, in Thüringen, in Nordthüringen wahrscheinlich, also zumindest was ich von hier aus mitbekomme, aus einem für mich etwas schöneren Fleck Thüringens, ist das, glaube ich, gar nicht cool und gar nicht schön. Magst du da oder kannst du da irgendwas, darfst du dazu irgendwas was sagen, so im Hinblick, boah, was ist das Krasseste, was da mal passiert ist? Oder gibt es irgendwas, was du da dazu sagen magst, teilen magst?
Das kann ich gerne machen, weil es gehört ja eigentlich aus dem Alltag dazu. Mittlerweile, ja, muss man das ganz ehrlich so sagen. Jede und jeder, der irgendwie politisch aktiv ist, da muss man noch gar nicht im Parlament sein oder in einer Partei oder so, hat wahrscheinlich schon mal irgendwie Bedrohungen oder Angriffe erlebt. Da ist die Gesellschaft gerade einfach so drauf, das muss man leider so sagen. Es gibt viele Leute, die sich radikalisiert haben, die auch vor Gewalttaten nicht mehr zurückschrecken, auch gegen politisch aktive Personen, sei es aus welchem Grund heraus auch immer. Und gerade im Wahlkampf häuft sich sowas zum Beispiel, weil dein Gesicht hängt einfach auf Hunderten an Plakaten, an irgendwelchen Laternen oder Pfosten. Und die Leute erkennen dich natürlich dann irgendwie auch, wenn man mal irgendwie in der Zeitung stand oder auf einem Podium oder auf diversen Podien dann da irgendwie saß. Und da muss man gar nicht irgendwie fernab der Mitte sein. Es gibt auch genügend Kolleginnen und Kollegen, die in der politischen Mitte aktiv sind, die auch von Bedrohungen betroffen sind. Also ich glaube, da werden gar keine Ausnahmen gemacht. Das reicht natürlich über Hate Speech irgendwie im Netz. Die Schwelle ist da sehr gering, dass man irgendwie Hassnachrichten bekommt, Beleidigungen. Leider sind auch eher Frauen betroffen als Männer. Da gibt es diverse Statistiken, weil sich Leute denken, ja okay, Frauen kann man eher nochmal runtermachen, die gehören noch weniger ins politische System als Männer. So what? Aber so ist es leider. Und es gibt dann natürlich teilweise auch direkte Angriffe, die dann körperliche Natur sind. An Wahlständen wirst du geschubst. KollegInnen von mir wurden auch schon bespuckt. Also das sind auch gar nicht nur Fälle, die jetzt im linken Spektrum auftreten, wo man da betroffen ist. Ja. Das ist generell einfach so. Also gerade die politisch extreme Rechte, die einfach aufmarschieren, die sind gewaltbereit gegen andere politische GegnerInnen aus deren Sicht. Das gehört einfach dazu. Letztendlich muss man sich ein dickes Fell zulegen. Auch das ist dann irgendwie dein Alltag, wenn man sich als politische Person dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen und sich dann nicht einschüchtern zu lassen. Es gibt genügend Leute, die das Gleiche erlebt haben, die dir dann sagen können, wie du damit umgehst, die dich wieder aufbauen. Ich musste das natürlich auch lernen. Ich glaube, jeder muss das irgendwie lernen. Und solche Angriffe oder irgendwie auch Morddrohungen oder so, die werden dann halt zur Anzeige gebracht. Entweder werden sie von der Polizei verfolgt oder nicht. Im besten Falle werden sie natürlich verfolgt und es gibt dann eine Strafanzeige. Das wird dann irgendwann noch abgehakt. Wir melden das dann auch immer unserer Landesgeschäftsstelle von der Partei. Die kümmert sich dann auch nochmal mit drum. Und wer da mehr Support braucht, bekommt den natürlich auch.
Okay. Und ja, das ist ganz gut, das hinten raus zu erfahren. Sonst hätte ich da vielleicht nochmal nachgebohrt, weil da hätte ich auf jeden Fall gefragt, so geht man der Sache nach oder ignoriert man das alles? Ich glaube, es ist natürlich durchaus wichtig, weil es ist ja ein Stück weit Teil von dem, für was wir oder für was du ja auch kämpfst, nämlich teilweise auch diesen Sachen natürlich ein Ende zu setzen, gerade, ich sag mal, von rechts und so weiter. Wäre es ja irgendwie schon sehr paradox, dem nicht nachzugehen und das zu ignorieren.
Das stimmt.
Aber ich glaube, dass das vielleicht ab einer gewissen Anzahl an Fällen auch einfach überhaupt gar nicht mehr geht, gar nicht mehr möglich ist. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass du als kleine Donata da schon leider krass betroffen bist. Und jetzt spinnen wir mal den Fall so ein paar Jahre in die Zukunft und du bist. Keine Ahnung, du bist die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschlands. Ob du dann selber noch, ob du dann selbst noch irgendwie überhaupt auf dem Schirm hast, wie viele Hasskommentare und Morddrohungen du täglich überall erhältst und ob das überhaupt noch, ob du dem überhaupt noch nachgehen kannst, das möchte ich stark bezweifeln. Ja, das heißt, es ist wahrscheinlich ganz gut, dass man es jetzt noch macht, solange man die Chance noch hat, das irgendwie in den, sich einen Überblick zu verschaffen und da vielleicht auch einzelne TäterInnen rausfischen zu können, weil ich glaube, je bekannter man wird letzten Endes, umso schwerer wird das. Ja, ist verrückt. Also ich finde es das verrückt, dass gerade so, ich sag mal, YouTube so als Plattform gefühlt täglich da Videos erscheinen von Spiegel vor allen Dingen und so weiter und so fort, wo es gerade um rechte Gewalt geht. Also wirklich gefühlt kommt da täglich eine riesige, gut aufgearbeitete, gut gefilmte, gut recherchierte Dokumentation, die zeigt, was da gerade in der Welt los ist, also in der Welt, also in unserer Welt, also teilweise hier direkt vor der Tür. Und ich weiß nicht, ob das, also wo, warum passiert da nichts, warum ändert sich das nicht, warum sagt da niemand, das ist ja ganz schön krass, was da los ist, warum, also das ist so irgendwie, also entweder alle haben sich damit abgefunden, dass das halt jetzt so ist, oder vielleicht finden das viele auch cool, so wie in England mit den Fußball-Hooligans, wo es diverse Spielfilme drüber gibt, dass die Leute das sehen und sich denken, oh geil, und hier, wow, die Action und so. Also gerade jüngere Leute, die das natürlich fasziniert, da zu sehen, dass da was passiert. Ansonsten, ich kann es mir einfach nicht erklären, dass in Städten wie Görlitz und so weiter, dass da die Leute, also die normalen Leute, sage ich mal, die dort wohnen, dass die das einfach so alle so hinnehmen und akzeptieren und dass ich, boah, weiß ich nicht, oder jetzt zeitgleich, ich glaube, das ging auch so ein bisschen durch die Presse, gefühlt am gleichen Tag, an dem Chemnitz zur Kulturhauptstadt letztens erst gewählt wurde, am gleichen Tag hat, glaube ich, auch Spiegel oder sowas so eine Dokumentation über die rechte Gewalt oder vor allen Dingen die Jugendlichen aus Chemnitz gepostet, am gleichen Tag dieses komplette paradoxe Ding, was da so plötzlich aufploppt, aber auch das also da, gefühlt geht das an allen vorbei, obwohl es jeder mitbekommt, das ist total verrückt. Was ist da los?
Naja, man verroht natürlich auch teilweise. Also ich glaube, mittlerweile werden solche Angriffe viel mehr akzeptiert oder einfach so mit so einem Schulterzucken hingenommen von wegen, ja, das ist halt gerade so. War schon immer schwierig in der Gesellschaft. Es gab schon immer irgendwie gewaltbereite Personen. Ja, es ist halt gerade eine Krise. Vielleicht ist das auf jeden Fall ein Punkt. Und natürlich auch die Justiz aus den letzten Jahrzehnten. Ich meine, der NSU. War ja quasi selbst verschuldet von staatlicher Seite. Da hat der Verfassungsschutz komplett versagt. Und das sieht man ja in sehr, sehr vielen Landesparlamenten auch einfach, gerade wo die CDU mit drin ist, im Innenministerium beispielsweise, wo rechte Gewalt außen vor gelassen wird oder nicht in dem Sinne verfolgt wird, wie beispielsweise linke Gewalt. Natürlich gibt es auch linke Gewalt, die richtet sich aber eher von Sachbeschädigungen als jetzt gegen menschliche Gewalt, sage ich mal so.
Ja.
Und wo dann einfach gesagt wird, okay, diese Hufeisentheorie wird aufgemacht, von wegen, es wird alles gleichgesetzt, egal welche Taten. Aber wenn man sich tatsächlich die Gewalttaten in Deutschland anschaut, dann ist rechte Gewalt viel, viel höher und viel, viel schlimmer als Gewalt jetzt von linker Seite, die jetzt ein Plakat abreißen, jetzt blöd gesagt, so runtergebrochen. Aber das ist natürlich auch irgendwie ein Fehler im System, wo man dann sagt, der Staat ist auf dem rechten Auge blind. Das hat man in so, so vielen Fallbeispielen schon gesehen und das ist leider immer noch aktuell und ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht so wirklich die Besserung, wenn ich mir jetzt so die kommenden Regierungen anschaue oder auch in den Landesparlamenten. Es verschiebt sich ja doch alles nach rechts und die gesamte Gesellschaft schiebt sich nach rechts, der gesamte politische Diskurs, weil auch CDU oder SPD teilweise jetzt in diese Migrationsfrage aufsteigen und sagen, okay, wir blasen jetzt in das gleiche Rohr, was auch die AfD tut, um Leute zu besänftigen oder WählerInnen zurückzugewinnen. Das wird aber halt nicht funktionieren, weil die Leute dann trotzdem das Original wählen. Das heißt, das ist keine Lösung, denen da das nachzuplappern. Ich glaube, Julia Klöckner hatte letztens ja sogar bei Instagram oder so irgendwie so einen Post abgesetzt von wegen, ja, die CDU ist die demokratische Alternative zur AfD. Wir haben quasi das gleiche Wahlprogramm stehen, von des, Deswegen könnt ihr auch uns wählen, irgendwie so nach dem Motto, das wäre jetzt nicht wortwörtlich zitiert. Aber das zeigt ja einfach schon total viel über die Inhalte.
Ach, ja, das war das. Oh Gott, ich habe gerade eine Mischung aus, weiß ich gar nicht, Gänsehaut, Ekel, Entsetzen. Es ist einfach gerade ganz, ist eine ganz merkwürdige Zeit. Also gefühlt habe ich das so noch nicht erlebt, seitdem ich auf der Welt bin, was hier gerade so los ist und wie. Also das ist egal, was auch ich beispielsweise so im Alltag mache, ob ich mich hier mit einem Kumpel treffe oder einfach allein durch die Stadt laufe, egal. Also sobald man mit irgendeiner Person in den Kontakt kommt, in den Austausch kommt, automatisch kommt man auf dieses politische Thema. Überall ist, ich weiß nicht, den Menschen geht es irgendwie gerade nicht gut. Also zumindest den Menschen in meinem Umfeld geht es irgendwie nicht gut, aber das hat nichts damit zu tun, dass es denen finanziell oder sonst wie nicht gut geht, sondern die haben irgendwie alle Angst vor diesem rechten Ding. Und das ist alles so, ich weiß es nicht. Auch das ist, ich habe das, glaube ich, vorhin schon dreimal gesagt, das Wort paradox. Ich finde das total paradox, dass, ich weiß es nicht. Also weil zeitgleich eigentlich, ich setze das immer in Anführungszeichen, eigentlich geht es den Menschen ja gut. So,
ja.
Hier in Deutschland ja sowieso, mit sämtlichen Versicherungsschutz und so weiter und so fort, Bürgergeld, whatever. Ja, whatever, geil, habe ich auch noch nie gesagt. Whatever, geil, wieder ein Novum. So, das heißt, klar, gibt eigentlich in Anführungszeichen keinen Grund, sich zu beschweren. Warum wird sich denn pausenlos über alles beschweren? Also es ist alles so verrückt und ich habe tausende Fragen und auf nichts eine Antwort. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht, los, lass mich mal irgendwie kurz woanders hingehen. Also wir bleiben politisch. Seit wann bist du politisch aktiv?
Eigentlich schon seit Schulzeiten. Also ich habe damals diesen klassischen Weg bestritten von wegen Klassensprecherin und Schulsprecherin. Und dann war ich in Thüringen in der Landesschülervertretung. Und als ich dann... Der klassische Weg tatsächlich, ja. Man muss es einfach so sagen. Als ich dann nach Erfurt zum Studium gekommen bin an die Uni, bin ich auch direkt in die Hochschulpolitik eingestiegen, war damals aber immer noch ohne Parteibuch unterwegs. Und ich habe ja auch viele Jahre dann während meines Studiums in der Anstalt gelebt, beides.
Sehr gut.
Und da bin ich dann kommunalpolitisch zur Linken gekommen, habe erst ein Praktikum gemacht bei einem Landtagsabgeordneten. Und irgendwie stand dann die Kommunalwahl im Haus und ich meinte so, warum nicht? Ich bin auf jeden Fall am Start. Und ich wurde da einfach super gut aufgenommen. Ich hatte da MentorInnen, die anscheinend was in mir gesehen haben, die mich immer unterstützt haben. Und so wurde ich dann auch Direktkandidatin damals zur Landtagswahl mit 21 Jahren. Damals war ich auch die Jüngste. Direktkandidatin, 2019 war das, und bin dann auch direkt in die Partei eingetreten, weil ich mir so dachte, okay, ich mache jetzt hier keine halben Sachen, ich trete jetzt auch in die Partei ein und mache dann für die Linkspartei natürlich auch Politik. Und gerade als Schülerin war mir Umweltschutz zum Beispiel total wichtig und natürlich ist es dann naheliegend, dass man sich vorrangig das Programm der Grünen anschaut. Das habe ich dann natürlich so mit 16, 17 auch gemacht und dann mal festgestellt, okay, das Wahlprogramm der Linken ist in vielen Teilen noch ökologischer als das der Grünen, also noch ökologisch radikaler. Das war ja zur Europawahl beispielsweise auch schon so, wo Fridays for Future beispielsweise aufgerufen haben, die Linke zu wählen, weil die eben ökologischer sind etc. pp. Und habe dann gemerkt, okay, mir ist aber zum Beispiel auch soziale Gerechtigkeit total wichtig oder die Friedenspolitik. Und deswegen habe ich mich dann eben für die Linke entschieden. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt keine Parteisoldatin, würde ich sagen. Ich kann jetzt nicht alles zu 1000% unterschreiben. Das kann aber, glaube ich, niemand, egal in welcher Partei man ist. Man hat natürlich immer einzelne Nuancen, einzelne Themen und Gebiete, wo man sagt, die sind mir besonders wichtig, da legt man den Fokus drauf. Und ich glaube, es wäre unauthentisch, wenn jemand sagen würde, ich lebe zu 100% das Parteiprogramm.
Ja, ja. Ja, ja.
Also ich glaube, die größte Schnittmenge ist einfach total wichtig. Und das sehen wir jetzt ja auch gerade, dass viele Leute in Parteien eintreten. Das ist vor Wahlen immer so. Manchmal steigen auch Leute nach den Wahlen wieder aus. Das ist vollkommen okay, dass man vorab erstmal so einen großen Motivationsdrive hat. Aber gerade wir als Linke haben unglaublichen Zulauf gerade, so eine richtige Welle. Also wir hatten in Thüringen in den 6 Wochen jetzt in diesem Jahr schon mehr Eintritte als sonst im Jahresdurchschnitt seit 1990. Also es ist der Wahnsinn, weil einfach viele Leute sich auch so denken, okay, es muss jetzt was passieren, was du auch vorhin schon angesprochen hattest. Viele Leute sind unzufrieden, viele Leute haben auch einfach Angst, weil man genau weiß, was vor 100 Jahren auch in so einer Angstsituation passiert ist. Dass sich das bitte nicht nochmal wiederholt, auch wenn es einige Parallelen gerade gibt, aber trotzdem hat sich die Gesellschaft natürlich verändert. Aber dass man da sagt, okay, ich trete jetzt auch wirklich in die Partei ein und gehe jetzt nicht nur zu Demos auf die Straße, was auch total wichtig ist, aber in der Partei kannst du natürlich nochmal ganz anders agieren. Und das kommt uns auf jeden Fall gerade zugute, dass auf Bundesebene sich viele Parteien einfach gerade um die Regierung streiten und wir als Linke sagen, bei Regierung sind wir erstmal raus, wir verkaufen jetzt irgendwie nicht um jeden Preis unsere Werte. Wir machen klare Oppositionsarbeit, weil die auch super wichtig ist.
Ja, krass, das war wieder, ich habe es extra nicht gemacht, das war wieder so ein Punkt, wo ich mir hätte jetzt in der letzten Minute 8 Sachen notieren können, um die nachzufragen, aber ich wusste gar nicht, was ich mir jetzt als erstes notieren soll, um da nachzufragen. Hast du, oder anders gefragt, was brauchst du für den Bundestag? Was wünschst du dir? Also für dich, was brauchst du? Was musst du, pass auf, ich frage jetzt als, und das sind ja unterm Strich die meisten Menschen, ich frage jetzt als unwissender Mike, frage ich jetzt, okay, du möchtest in den Bundestag direkt, und da geht es ja schon los, was heißt direkt, geht auch indirekt. Was musst du machen, was wünschst du dir, was muss passieren, damit du in den Bundestag kommst?
Erstmal zur Frage direkt oder indirekt, da vielleicht ganz kurz die Basics zu erklären, weil ich jetzt auch davon ausgehe, dass einige deiner HörerInnen jetzt nicht komplett tief im politischen Geschehen sind, was ja auch völlig okay ist. Ja, ja. Man wählt ja mit einer Erst- und mit einer Zweitstimme. Mit der Erststimme kann man die Wahlkreisabgeordneten wählen. Das sind je nach Land quasi oder je nach Wahl auch unterschiedliche Gebiete. Mein Thüringer Nordkreis umfasst zum Beispiel das Eichsfeld, Nordhausen und den Kyffhäuserkreis. Zur Landtagswahl war es quasi die Hälfte des Kyffhäuserkreises in meinem Direktwahlkreis. Also es unterscheidet sich immer so ein bisschen. Ja. Und mit der Zweitstimme wählt man eben die Parteiliste, auch in dem eigenen Bundesland, wo man eben gerade ist. Da ist bei uns zum Beispiel Bodo auf Platz 1. Der tritt ja hier in Erfurt und Weimar an und ich bin auf Platz 2. Und auf Platz 3.
Ganz kurz, bevor ich das vergesse, was ist Weimar 2? Ich habe das vorhin oder gestern so zum ersten Mal, warum auch immer, zum allerersten Mal gelesen und dachte mir, halt, stopp, Weimar 1 kenne ich, das wird Weimar sein. Was ist Weimar 2?
Es gab letztens eine Verschiebung von den Direktwahlkreisen, dass die Landesgrenzen, die Gebietsgrenzen so ein bisschen verschoben wurden. Und deswegen heißen diese Direktwahlkreise manchmal mit 1 oder 2 dahinter. Oder okay, zur Landtagswahl war das auch so Kyffhäuserkreis 1, Kyffhäuserkreis 2. Alles klar. Beispielsweise in Weimar so. Es gibt ja auch noch das Weimarer Land. Das muss ja auch noch irgendwo dazugehören. Und deswegen heißt das manchmal ein bisschen komisch.
Alles gut. Ich wollte gar nicht unterbrechen. Entschuldigung. Ach,
also, ist ja eine völlig berechtigte Frage. Ja. Genau, also diese Landeslisten, da kann man dann eben auch nochmal Leute wählen und dadurch könnte man auch Leute indirekt wählen. Also wenn ich jetzt quasi nur auf meinem Platz auf der Landesliste stehen würde und keinen Bock auf Direktwahlkampf hätte oder da andere Leute kandidieren würden, könnte ich zum Beispiel einfach auch nur auf der Liste kandidieren und könnte aber trotzdem gewählt werden. Mhm, also das geht dann eben nach Prozenten.
Das macht Sinn, ja. Und du brauchst, also das ist so voll, also ich müsste mich wahrscheinlich in Zukunft mal etwas mehr mit dem politischen Thema auseinandersetzen. Oder eben auch nicht, weil es reicht ja jetzt, also mir glüht ja jetzt schon der Kopf, ohne dass ich mich groß, also zu sehr da rein versetze. Was ist denn, genau, nochmal um darauf zurückzukommen. Also wenn du jetzt in den Bundestag möchtest, und ich drücke dir natürlich sämtliche Daumen, die ich habe, das sind im Regelfall 2. Was muss denn wie irgendwo passieren? Du brauchst wahrscheinlich gewisse Stimmen X, die prozentual mehr sein müssen als bei Y, oder wie funktioniert das? Also gibt es da, also klar, das, pass auf, ich erkläre mir jetzt, Mike erklärt sich die Welt. Wir haben den Bundestag mit Sitzen, die sich natürlich verteilen, je nach Gewichtung der Partei. Also sprich, der Prozente auch letzten Endes. Ist doch so, oder? Wenn du mit 5% hast du halt weniger Sitze als mit 10%. So. Genau. Das heißt, im ersten Moment ist ja entscheidend, wie viele Sitze habt ihr als Linkspartei überhaupt im Bundestag. Das wird wahrscheinlich Frage Nummer 1 sein. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass, ne, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und so. Also es wird ja wohl funktionieren.
Also wir haben ja mindestens 3 Direktmandate plus nach aktuellen Schätzungen ja 6-8%. Also easy peasy
ja, sind wir dran. Gut, 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 gut. Dann, das heißt die erste Frage, wie viele Sitze werden es überhaupt? Und dann ist ja die Frage, Beispiel, du hast 10 Sitze, also ich sitze nur für mein Beispiel, du hast 10 Sitze, wie viele Kandidaten gibt es denn da überhaupt? Also jetzt für den Fall, es gibt jetzt nur beispielsweise 9 Kandidaten, wird dann einfach irgendjemand von der Linkspartei, der irgendwo gewonnen hat, einfach ausgewählt und gesagt, pass auf, du musst das jetzt machen, du hast jetzt hier die meisten Stimmen noch in deinem Landkreis, wir haben nur 9 von 10, du musst jetzt da hin. Oder wie läuft das überhaupt ab? Gibt es da jetzt 75.000 Kandidaten der Linkspartei in Deutschland, die da Bock drauf haben oder?
Also gelost wird auf jeden Fall nicht.
Ja.
Wie viele Kandidaten oder Kandidierende es jetzt bei uns als Linke in ganz Deutschland aktuell zur Bundestagswahl gibt, weiß ich tatsächlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Natürlich haben wir eigentlich in jedem Direktwahlkreis, glaube ich, in Deutschland schon Kandidierende. Es ist natürlich auch wichtig, auch wenn du in einem total konservativen Wahlkreis bist, so wie ich das zum Beispiel gerade bin, auch da irgendwie erstmal auf verlorenem Posten zu kämpfen, aber trotzdem machst du indirekt ja auch immer noch Zweitstimmenwahlkampf, indem ich quasi bei Podiumsdiskussionen teilnehme und da einfach meine linken Werte vertrete. Das ist ja gerade, ich sitze jeden Tag irgendwo rum und rede auch mit meinen anderen GegnerInnen, sage ich jetzt mal so, die um das Direktmandat kämpfen. Aber es ist dann so von den Prozenten her, dass auch die Prozente wichtig sind, die man in einem Bundesland hat. Also in Thüringen oder in Ostdeutschland sind die Prozente der Linken meistens etwas höher als beispielsweise in Westdeutschland. Also zur letzten Bundestagswahl hatten wir in Thüringen, glaube ich, so 12-13% oder so als Linke. Mhm. In Westdeutschland waren die manchmal einstellig. Und je nachdem, wie viele Prozente du für deine Partei in dem Bundesland holst, so viele Sitze bekommst du über deine Liste im Bundesland rein. Das heißt, wir haben jetzt keine Bundesliste zum Beispiel, wo dann irgendwie 100 Kandidierende draufstehen. Das gibt es nicht, sondern das ist für jedes Bundesland einzeln, dass man eben auch die Regionalproports da potenziell so reinbekommt, wie das dann eben auch gewählt wurde. Das heißt, je nachdem, wie viele Prozente man im Bundesland hat, umso viele Sitze von deiner Liste bekommst du danach rein. Natürlich kannst du dann auch überholt werden. Sagen wir, wir hätten, es ist ja das Gleiche wie bei der Landtagswahl auch, du hast irgendwie laut Prozenten bekommst du 10 Leute von deiner Liste rein in das Parlament. Du hast aber auch 10 Direktmandate gewonnen. Und die Leute, die die Direktmandate gewonnen sind, sind aber nicht gleichbedeutend mit den Leuten, die Platz 1 bis 10 auf der Liste sind. Das heißt, wenn man ein Direktmandat holt, kann man auch Leute überholen auf der Liste. Das war jetzt gerade bei Landtagswahlen oft so. Auch bei der letzten Wahl war das bei uns Linken so, dass da 2 Leute aus Jena, die beide Direktwahlkreise gewonnen haben zur Landtagswahl, die dann auf der Liste überholt haben und dann in den Landtag gekommen sind.
Ja, krass, krass.
Aber ja, Wahlsysteme sind teilweise super komplex und schwierig.
Es klingt einleuchtend, aber natürlich auch nicht. Also je nachdem, wo man, ich glaube auch je nachdem, wo man herkommt und was man selbst so, also ich glaube, wenn man sein ganzes Leben lang nur auf einem kleinen Dorf verbracht hat, dann erklärt man sich das Wahlsystem ein bisschen anders als, keine Ahnung, in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Ja, krass. Pass auf, ich gucke mal schnell meine Liste durch. Und zwar, ich habe hier, da hast du ja gerade schon so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen mit den aktuellen Umfragen und so weiter. Wie erklärst du dir denn diesen, wieso habe ich eigentlich Downfall geschrieben? Bei mir steht Downfall. Wie erklärst du dir denn diesen rapiden Absturz der Linken über die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre, 10? Weiß es nicht so genau, aber ist ja schon stabil nach unten gegangen.
Man muss dazu sagen, jetzt geht es natürlich gerade wirklich stabil und rapide bergauf. Aber man muss ganz ehrlicherweise sagen, wir hatten als linke Partei in den letzten Jahren schwierige Zeiten. Das waren innerparteiliche Streitereien, die Abspaltung von Sarah Wagenknecht, wo ich ehrlich gesagt froh bin, dass die jetzt mit ihren Werten raus sind und ihr eigenes Süppchen machen. Man sieht ja auch in den Umfragen, die können nicht so wirklich liefern. Auch in den Landesregierungen, wo die als BSW jetzt beteiligt sind, kommt da gerade nicht so viel. Ja. Und viele Leute in Thüringen haben jetzt zum Beispiel auch gesteckt, okay, ich konnte Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis zur Landtagswahl wählen, aber die sitzt ja gar nicht jetzt im Thüringer Landtag. Das ist ja komisch, dann habe ich ja nur den Namen gewählt. Also, dass das so eine Blackbox war, war eigentlich klar, aber dieser Streit wurde ja teilweise auch einfach öffentlich ausgetragen, was total dämlich war. Man hat sich da gegenseitig bekriegt. Deswegen waren Clara Cut da einfach super wichtig. Und seit dieser Abspaltung von Frau Wagenknecht haben wir auch wieder, also deswegen auch super viel Zulauf, weil viele Leute vorher gesagt haben, solange die mit ihrer Migrationspolitik für die Linke steht, kann ich die nicht wählen als Linke, kann ich bei euch nicht eintreten. Ja. Und jetzt sind einfach die Verhältnisse geklärt. Wer zum BSW wollte, um da nochmal Karriere zu machen, der konnte das gerne tun. Wer sich inhaltlich weiter mit linken Werten beschäftigen möchte, der ist geblieben. Und das spricht sie auch gerade für uns total. Und gerade dieser Hype, da hatten wir vorhin auch schon kurz gesprochen. Ich glaube, es ist einfach so, dass ja, viele Leute jetzt richtig Bock haben, aktiv zu werden und deswegen einfach eintreten.
Kommt auf jeden Fall so rüber, auch ja, allen gegenüber, die sich, glaube ich, auch nicht wirklich mit Politik beschäftigen. Also man liest, hört, sieht es gerade überall. Ich habe zum Beispiel, boah, müsste ich jetzt lügen, kann sein, dass das der Podcast Gemischtes Hack war. Und ich weiß aber auch nicht, wer von beiden. Also entweder Tommy Schmidt oder Felix Lobrecht. Einer von beiden hat auch ganz öffentlich, habe ich mich so ein kleines bisschen für, also ich habe damit ja nichts zu tun, aber so ein bisschen für euch gefreut, hat gesagt, dass er auf jeden Fall die Werbespots der Linken am geilsten findet. So diese ganze Arbeit nach außen und so weiter, dass das halt wirklich, ich glaube, es war Tommy Schmidt, dass das geil aussieht, cool aussieht, dass das, also dass man merkt, da wurde sich wirklich, oder hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Ich sehe das auch so. Also da finde ich wirklich, ist, da passiert wirklich Großes. Und ich bin ja tatsächlich so ein Mensch, der gerne Wissen in Anführungszeichen mit Humor verbreitet, und das ist ja bei euch quasi dann auch so, und das finde ich persönlich sehr, 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 sehr geil. So ein bisschen Ironie hier und da und so, also mega cool. Da Hut ab, und genau deshalb glaube ich, habe ich auch irgendwie gesehen, die Tage, kann auch sein, dass du da was geteilt hattest, ist ja auch der Trend auf TikTok so, dass die Linke da irgendwie relativ weit oben oder sogar auf Platz 1 ist, was so Prognosen, wie auch immer man das auf TikTok herausfindet, diese Statistiken da erstellt werden, weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall seid ihr da ja auch überall sehr weit oben, und das ist eine gute Sache, beziehungsweise ist das was gefühlt noch nie da gewesen ist, also gefühlt zumindest. Und das finde ich ziemlich cool. Was ich auch ziemlich cool finde, ist die Tatsache oder den Gedanke, dass, nee, wie formuliere ich das? Lass mich das anders formulieren. Wenn wir jetzt Gregor Gysi nehmen, und das ist eine Sache, die höre ich auch überall, auch wenn der in Anführungszeichen ja gar nichts macht, aber also in dicken Anführungszeichen, jeder Mensch kennt ihn und gefühlt jeder Mensch mag ihn, und ob das XY aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, mit denen man sich unterhält, die würden alle Gregor Gysi wählen, aber er kandidiert halt nicht. Also eigentlich ist es ja ein einfaches, in der Theorie, einfach nur zu sagen, naja, wenn wir jetzt was erreichen wollen, muss ja einfach nur der Gregor wieder kandidieren. Und bums aus, Nikolaus, dann haben wir
unsere Stimme. Ah, der kandidiert ja.
Naja.
Der kandidiert ja in seinem Direktwahlkreis auch
wieder. Ja, ja, also das ist alles, also ja, aber natürlich, das die breite Masse erreicht das ja nicht, also die kriegen das ja nicht mit. Aber wenn jetzt überall, ne, du weißt, was ich meine, glaube ich. Also das ist so, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde das ziemlich cool. Aber finde es natürlich auch nicht cool, dass, ach, keine Ahnung, dafür bin ich natürlich zu weit entfernt von diesem ganzen internen Geschehen. Aber er müsste eigentlich nur als Fraktionsvorsitzender ganz oben an der Spitze stehen und kandidieren, und schon hättet ihr wahrscheinlich, also ist zumindest das, was man so mitbekommt, ihr hättet wahrscheinlich doppelt so viele Stimmen und Prozente. Das finde ich ziemlich krass, So, was ist, war, wieso, weshalb, warum? Wieso ist Gregor anders als alle anderen bei euch? Also keine Ahnung. Der Mann hat auf jeden Fall ziemlich viel richtig gemacht, scheinbar in der Vergangenheit. Und da bleibend einen positiven Eindruck bei den Leuten hinterlassen. Und ich glaube, er sagt halt, was er denkt. Und ist, glaube ich, auch so ein bisschen humoristisch veranlagt. Und keine Ahnung. Also ich mag den ja auch sehr. Oh, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt gerade hinaus will und wo ich hin will. Ich habe mir das nur so nebenbei notiert. Hier steht halt ganz groß Gysi.
Ich kann da vielleicht gerne anknüpfen. Gregor ist natürlich ein wahnsinnig beliebter Politiker, auch über die Parteigrenzen hinweg. Das hat er sich einfach aufgebaut durch wahnsinnig gute Reden. Er ist ein wahnsinnig cooler Typ. Was ihn, glaube ich, auszeichnet, auch in seinen Parlamentsreden, ist, dass er sich seine Selbstironie behalten hat. Das fehlt sehr, sehr vielen Leuten leider, auch gerade im politischen Bereich. Manche sind auch ironisch durchaus, aber diese Selbstironie. Das macht ihn, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Und er ist einfach ein total nahbarer Typ, sehr, sehr geschätzter Politiker bei sehr, sehr vielen eben auch. Auch bei Konservativen beispielsweise. Und er tritt ja jetzt auch wieder sehr präsent auf und hat dadurch auch wieder sehr hohe Beliebtheitswerte im Zuge dieser Mission Silberlocke. Also wo sich unsere drei älteren Parteiherren zusammengeschlossen haben, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch, die gesagt haben, nee, wir retten jetzt hier nochmal die Linke, die treten öffentlich im Dreiergespann deutschlandweit auf und die Säle sind voll. Es ist unglaublich, also ich weiß gar nicht,
Ja,
wo sie jetzt
ja.
vor ein paar Tagen waren. 1200 Leute, es mussten Türen auch eingestellt werden und vor der Tür standen nochmal 300 Leute. Das heißt, die stellen sich dann zu dritt dann irgendwie vor oder nach Veranstaltungen dann nochmal auf so Bierkästen teilweise raus und reden dann mit so einem kleinen Handmikro da noch ein bisschen, damit die Leute nicht enttäuscht sind, dass sie nicht reingekommen sind. Also dieser Zulauf ist enorm und gerade auch bei jungen Leuten, die so sagen, hey, natürlich ist jetzt die Linke nicht nur ältere Herren, das,
Ja,
also wir sind ja eine sehr pluralistische Partei, ne, aber Mission Silberlocke, dass sie einfach sagen, wir haben jetzt nochmal Verantwortung, die übernehmen wir auch gerne, weil es ist unsere Partei. Wir sehen, dass es essentiell wichtig ist, dass die Linke auch im Bundestag vertreten ist und deswegen nutzen sie natürlich auch ihre eigene Popularität und das finde ich total toll, dass sie sagen, okay, wir hören jetzt hier noch nicht auf mit der Parteikarriere, sondern pushen die Partei noch mal ganz weit vor.
Ja, nein, finde ich auch super. Also das ist einfach, keine Ahnung, ist einfach ein cooler Mann. Der ist, keine Ahnung, gab es
Und
noch
die
nie
haben
was Negatives. Ich habe
ja.
den mal in der Kurt-Krömer-Show mal gesehen, schon vor vielen Jahren, also mit Helge Schneider zusammen. Das war auch, also das finde ich zum Beispiel auch ein, wenn da Kurt-Krömer neben Gregor Gysi und Helge Schneider zu dritt nebeneinander auf der Couch sitzen, das war, ich habe Tränen gelacht. Also ja, sehr guter Mensch und der hilft da auf jeden Fall, um einiges nochmal nach vorn zu bringen oder eben auch aufzuklären. Und weiß ich nicht, also ich sehe das ja hier in Jena auch. Müsste jetzt lügen, lass das vielleicht maximal 2 Monate her sein oder so, vielleicht drei, dass Gregor Gysi das letzte Mal in Jena war. Und da ist halt auch hier, da ist halt auch brechend, also das war draußen eine öffentliche Veranstaltung, also da ist halt brechend voll auch, ne? Wenn jetzt 2 Wochen später, wer auch immer von euch dort redet und was ankündigt, ja, da ist halt leider so gefühlt niemand. Also sieht man ja definitiv auch vor der eigenen Tür, was dieser Mensch da für Unterschiede macht.
Generell
Verrückt.
geht Politik nur Hand in Hand. Also natürlich muss man auch an den Nachwuchs denken. Da sind jetzt auch tolle Leute aufgebaut worden. Auch Heidi Reichnick ist ja unser TikTok-Star, die eine wahnsinnig große Reichweite hat. Und deswegen auch diese Studie, die du vorhin schon angesprochen hattest, zustande gekommen ist. Da ist ja auch einen großen Anteil einfach dran, dass man als Linke da jetzt auch in den sozialen Netzwerken eine gute und große Reichweite erzielen konnte. Also wir sind da auf Platz 2 hinter der AfD in der Reichweite, die wir generell bei TikTok haben, aber auf Platz 1 bei den Likes von den Parteien, die wir bekommen haben. Und das spricht natürlich auch nochmal für ein neues Medium, weil Politik findet nicht nur vor Ort an Haustürwahlkämpfen oder Infoständen statt oder in der Zeitung, sondern natürlich auch im Internet und in den sozialen Medien. Und da ist diese Reichweite, die auch die Mission Silberlocke gerade hat, nicht nur aufgrund von irgendwie steifen Inhalten, sondern auch da ist diese Selbstironie total vorne mit dabei. Also wir hatten ja über Instagram auch kurz über dieses Video geschrieben, wo Bodo dann auf einmal mit Corpse-Paint im Gesicht drin ist. Also ich musste dieses Video dreimal angucken, weil ich dachte, habe ich das gerade wirklich gesehen? Ist das wirklich passiert? Oh mein Gott! Und diese Ironie, ich finde es unglaublich witzig, wie da dieser Drive gerade reinkommt.
Ja, also ich habe das Video auch mehrmals angeguckt, weil nach dem ersten Mal musste ich es mir nochmal angucken, weil ich erst wissen wollte, ob das jetzt ein Filter war oder ob das tatsächlich angemalt war. Die Band Heaven Shall Burn, beziehungsweise in dem Moment explizit Mike Weichert, der ja sehr viel nach außen auch macht,
ja,
politisch für links, ist da natürlich auch was, also der Mann ist auch eine lebende Legende, auch gerade humoristisch, also das passt einfach super, das ist ein sehr gelungener Werbespot. Und auch da gibt es, glaube ich, die meisten Berührungspunkte mit Leuten, die hier diesen Podcast auch hören, die Metal-Richtung. Das ist nicht ganz einfach. So im Metal-Bereich passiert so viel Mist jeden Tag, so viel Blödsinn. Da gibt es so viele Leute, die, boah, keine Ahnung, da wüsste ich gar nicht. Das würde jetzt in eine völlig falsche thematische Richtung gehen. Da würden wir hier nochmal ein neues Thema aufmachen, wo wir eine Stunde reden könnten. Aber das sehe ich ja nun seit 20 Jahren, seitdem ich auf Konzerte gehe und Festivals fahre, und dass auch immer noch Leute mit Heaven Shall Burn Shirts draußen rumlaufen und sagen, das ist mir doch egal, das ist mir scheißegal, ich kann doch trotzdem meine AfD wählen. Oder das ist schon alles sehr, 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 sehr speziell und interessant. Also dass man sieht das tatsächlich wirklich, wenn man auf diese Konzerte geht, man sieht das dort minütlich. Also man hat eigentlich pausenlos mit diesen Menschen zu tun, ob man will oder nicht. Also man kommt da nicht drum herum. Deswegen finde ich das nochmal gut oder allgemein immer gut, dass die Band so wichtige politische Ereignisse und so weiter auch auf ihrer Instagram-Seite immer wieder postet und da Stellung bezieht, weil das scheinen viele, viele Leute einfach nicht zu begreifen. Das ist ganz wilde Nummer, aber deswegen auch Hut ab, dass da immer wieder was von der Seite auch kommt, von Bens Seite kommt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Es positionieren sich ja gerade relativ viele SchauspielerInnen oder auch MusikerInnen öffentlich dazu, auch beispielsweise die Linke zu wählen, was ich total toll finde, dass sie ihre Reichweite auch für politische Inhalte nutzen, weil viele natürlich dadurch auch FollowerInnen verlieren, die sagen, ich bin eigentlich hier, weil ich deine Musik toll fand und nicht jetzt für politische Kacke mir irgendwie reinzuziehen, weil sie sagen, nö, zieh mal lieber schöne Outfits an, aber halt dich von der Politik fern. Ist die Frage, ob man dann solche FollowerInnen überhaupt haben möchte?
Das ist die nächste Frage. Ja, genau. Das ist das, was viele, viele Jahre, die letzten Jahre über immer wieder angesprochen wurde, auch von x-beliebigen Personen. Warum nicht Institutionen, Einzelpersonen ihre Reichweite nutzen, um ja eben nicht mit einem Product Placement nur Geld zu verdienen, sondern eben auch für andere Sachen ihre Reichweite nutzen. Deswegen ist es schon ganz gut, dass dahingehend mal was passiert. Habe ich vorhin ja auch schon gesagt, wie Kurt Krömer beispielsweise. Also es gibt so paar Leute, die ganz ganz im großen Stil öffentlich da auch sagen, was sie von der AfD beispielsweise halten. Das habe ich hier auch stehen. Ich habe mir das notiert vorhin, glaube ich, erst. Ich habe hier ganz kurz und knapp aufgeschrieben, und das frage ich dich jetzt oder bitte dich darum, nenn mir doch mal, weil es gäbe wahrscheinlich 800 geschätzt, nenn mir doch mal drei Gründe oder die drei wichtigsten Gründe, warum man auf keinen Fall AfD wählen sollte. Es können auch zwei oder vier sein, das ist jetzt egal, nur weil ich hier eine 3 hingeschrieben habe, ist jetzt nicht bindend.
Auf gar keinen Fall AfD wählen, weil wir vor 100 Jahren schon gesehen haben, wohin die Reise reden kann, wenn man nationalsozialistische und rechtskonservative Kräfte wählt. Die AfD bietet sehr viele einfache populistische Antworten, aber keine Lösungen. Natürlich gibt es viele Probleme im Land, die dort angesprochen werden von der AfD, aber es gibt keine fundierten mittel- und langfristigen Lösungen. Und nur mit Worten alleine kann man nichts verändern. Was die AfD aber schon verändert hat, und das ist auch ein weiterer Grund, warum man sie nicht wählen sollte und sie weiter erstarken lassen sollte, ist, dass sie die Gesellschaft verroht haben, dass sie die Gesellschaft radikalisiert haben. Und es ist heutzutage fast schon normal, irgendwie menschenverachtend sich zu äußern. Wir haben das ja schon in so vielen Bereichen gesehen. So viele Punkte wurden schon aufgedeckt, wo Kommentare von AfD-PolitikerInnen nochmal zusammengetragen wurden, die einfach eins zu eins im Nazi-Sprech sind. Höcke darf heutzutage ganz juristisch legitim als Faschist bezeichnet werden. Das ist geregelt, weil die Aussagen sich teilweise sehr stark decken mit den Äußerungen, die vor 100 Jahren geschehen sind. Das heißt, es ist eine Demokratiegefährdung, die von der AfD ausgeht, die nicht zu verachten ist. Wir haben das jetzt in Thüringen auch schon mit der Sperrminorität, wo die AfD quasi mit Daumen hoch oder Daumen runter bei Gesetzen sagen kann, ja oder nein, die sich dann eben auch direkt auf das Bundesland auswirken. Und das ist eine riesengroße Gefahr, weil sich dadurch eine Problematik aufmacht, die quasi so Erpressungscharakter hat. Also die können ja quasi sagen, ja, nee, wir stimmen da nicht mit, außer ihr macht das so und so. Und das ist wahnsinnig schlimm. Also dass wir jetzt in Thüringen beispielsweise auch schon so weit sind. Natürlich muss man immer sagen, die Sorgen und Nöte der Menschen müssen ernst genommen werden. Die müssen aber von demokratischen Kräften ernst genommen werden. Und die AfD, auch wenn sie auf demokratischem Wege gewählt ist, ist sie keine demokratische Partei. Das ist ja auch so ein Argument, wo viele Leute sagen, ja, man muss doch mit denen reden. Nein, man muss mit Leuten, die irgendwie sich 100 Jahre zurück in die Gesellschaft wünschen, mit denen muss man nicht reden, wenn sie Leute abschieben wollen, wenn sie Leute umbringen wollen und in Arbeitslager stecken wollen, weil sie einfach so krass menschenverachtend sich äußern und so kriegstreiberisch auch einfach in der Gesellschaft sind. Man hat da ja oft auch dieses Bild von politischen BrandstifterInnen. Das ist gang und gäbe heutzutage. Deswegen sich gegenzustellen und demokratisch zu sein und auch die eigene Demokratie zu verteidigen, ist, glaube ich, eigentlich Pflicht. Und da gehört eben dazu, wählen zu gehen, aber auf keinen Fall die AfD.
Puh, mir ist schon wieder schlecht.
Ein kleiner Downer. Ja.
Danke dafür auf jeden Fall. Ich hab da zum Beispiel, was das angeht, so ein kleines bisschen Angst im Hinblick auf die eigentliche Wahl jetzt, nämlich auf das, was danach kommt und ob nicht vielleicht das eigentliche Chaos erst ausbricht, wenn die AfD beispielsweise nicht regieren sollte, wenn sie weniger Prozente am Ende haben, als sie jetzt aktuell vielleicht noch hoffen. Dass dann nicht vielleicht, also weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das wäre vielleicht, also gehen wir davon aus, ja, AfD 35%, 40% stärkste Partei.
Oh Gott.
Würde sogar, könnte ich mir vorstellen, dass das sogar langfristig oder mittelfristig, ich habe keine Ahnung, ein geringeres Problem, also wäre erstmal total unvorstellbar und Wahnsinn und krass und scheiße, aber wahrscheinlich wäre das mittelfristig ein geringeres Problem, als wenn die da jetzt mit weniger Prozentpunkten als erhofft wieder mal außen vor gelassen werden, weil dann ja erst recht wieder alle kommen, die jetzt eh schon da sind und den großen Umsturz wollen und dann, boah, das kann nicht sein, wie bei Trump damals hier, Wahlbetrug, das kann nicht sein, das ist da alles, nee, das geht nicht, da haut doch was nicht hin, nee, jetzt erst recht, dann liest man wieder diese Sachen jeden Tag, jede Stunde überall, jetzt erst recht und dieses, also ich habe da echt so ein bisschen, ich bin da gespaltener Meinung, was da, also ich, Gottes Willen, ich will auf keinen Fall, dass die AfD da irgendwie, also schon gar nicht stärkste Partei wird, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass das komplett nach hinten losgeht, wenn eben das passiert, dass sie kein großes Mitspracherecht erhalten, was sich doch jede Person hier draußen wünscht, in ganz dicken Anführungszeichen. Weil gefühlt wünschten sich das ja alle. Es muss mal was passieren, es soll mal was bei rumkommen und wir wollen und das wollen und bababababam. Also meine Angst besteht darin, dass der ganze Spuk erst richtig losgeht nach der Wahl. Und ja, was machen wir da?
Also es wäre natürlich gut, wenn die AfD weniger Prozentpunkte bekäme als die, wo sie gerade stehen. Wenn sie tatsächlich bei 35-40% stehen würde, kenne ich viele Leute, die dann am liebsten vor das Land verlassen würden. Denn auch die inhaltliche Politik, die die AfD in ihrem Wahlprogramm auch ganz offen stehen hat, ist ja total gegensätzlich zu den Forderungen, die große Teile ihrer Wählerschaft haben. Also wenn wir uns quasi die Rentenprogramme angucken oder Sozialleistungsunterstützung, die würde die AfD ja komplett streichen wollen. Und wenn du eine alleinerziehende Mama bist, ja, dann kannst du mal gucken, wo du bleibst, wenn die AfD da an der Macht ist. Das wollen die Leute aber teilweise gar nicht mehr hören. Also wir ja, stehen ja auch an Infoständen, wenn du denen das erklärst. Ja, nö, das stimmt ja gar nicht. Ja, ja doch, ja, ja. Da holen sie sich das Wahlprogramm hier von nebenan, von dem Blauen. Da steht es doch genauso drin. Ja, das ist denen irgendwie egal, weil es ist wie so eine Trotzreaktion. Ja, 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 ansonsten ändert sich ja nichts. Aber die AfD hat auch gar keine weiteren Programme. Die sind laut und populistisch. Ja, aber ja, da ist inhaltlich irgendwie nichts dahinter, außer Hass und Hetze. Und irgendwie ist es immer leichter, nach unten zu treten, als tatsächlich Probleme von oben anzugehen. Deswegen hoffe ich einfach sehr, dass sich die demokratischen Kräfte einigen können und wir in Deutschland noch nicht so weit sind wie jetzt in Österreich, was da passiert ist beispielsweise. Ja, ja. Weil wir haben ja immer schon gesehen, dass konservative Kräfte vielleicht eher nochmal Kompromisse eingehen. Also das haben wir leider auch schon mit Merz im Bundestag jetzt vorletzte Woche oder wann das war, gesehen, dass die Brandmauer da gefallen ist. Das ist super gefährlich und ich glaube, es geht schneller, als man denkt, dass dann, ja, wir doch sehr rechtskonservativ und nationalsozialistisch irgendwie wieder regiert werden. Und dann sehe ich sehr dunkelschwarz für dieses Land und auch für viele Leute, die hier wohnen.
Also ich habe auch so das Gefühl, dass ich, also ich, es ist fast schon, naja, in meiner Welt, es ist fast schon egal, wie es weitergeht, denn unterm Strich wird ja eins Phase sein, wer auch immer regiert, wer auch immer Bundeskanzler wird, wie auch immer das alles abläuft, sobald ein großes Problem wieder auftaucht, heißt es ja automatisch aus den bekannten Kreisen von jetzt auch, ja, hätten wir mal lieber die AfD gewählt, hätten wir mal, also ich befürchte, es wird ja unterm Strich nicht, also wenn sich nicht grundlegend, was auch immer das genau unterm Strich bedeutet, nicht wirklich was ändert für diese Menschen, dann werden die, glaube ich, sich auch nicht ändern. Wie du schon sagst, denen kann man ja alles Mögliche erzählen. Belehrbar ist da niemand, zumal die meisten ja selbst betroffen wären, negativ, wenn da die AfD... Also es ist ja tatsächlich so, dass gerade hier im Osten, hier bei uns, hier in Thüringen, hier im ländlichen Raum, ist ja nicht mehr so, die ganzen Klischees, die hauen alle hin. Ja. Also es ist halt wirklich so, dass die meisten Leute, die oder viele, viele Stimmen für die AfD kommen nun mal von Leuten, die halt, keine Ahnung, nicht arbeiten gehen. Oder halt so, na, will ich jetzt auch gar nicht verurteilen, also es sind ja einfach nur Fakten. Und da würden halt ganz viele Leute einfach hart hinten runterfallen. Und das, aber wie du sagst, die wollen das ja alles gar nicht hören. Und wer auch immer dann jetzt, oder wie auch immer die Regierung, die zukünftige, gebildet wird, die wollen nichts hören. Die wollen dann auch nicht hören, ja, jetzt ist hier, bum, 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 wir haben jetzt die und die Koalition, wir machen jetzt das und das. Das wollen die ja alles gar nicht hören. Die wollen ja, also gefühlt kann es auch einfach passieren, dass sich überhaupt nichts ändert. Also, was diesen Rechtsruck angeht, weil die wollen nichts mehr hören. Die wollen irgendwas sehen, was auch immer das ist. Und ja, es ist, oh Gott, oh Gott. Also für alle, die jetzt noch zuhören, hier draußen.
Es besteht Hoffnung. Es wird alles gut, wenn wir zusammenstehen.
Nein, das glaube ich tatsächlich auch. Wir müssen, genau, einfach, also jetzt ist natürlich nicht zu spät, aber natürlich, wir sind ja heute hier bereits am 20.02., weil meine Folgen kommen ja immer donnerstags online. Das heißt, jetzt ist, glaube ich, nicht mehr viel zu ändern, um große Schritte zu machen oder viel zu bewegen bis Sonntag. Aber genau, also können wir jetzt eigentlich nur nochmal sagen, geht wählen auf jeden Fall am Sonntag, wenn ihr es nicht schon habt, Thema Briefwahl oder so. Wählt demokratisch. Genau. Ansonsten wird sich jetzt nicht mehr so viel ändern zwischen heute und Sonntag. Oder falls ihr die Folge jetzt an einem Montag anhört und vielleicht schon die schaurigen Ergebnisse von gestern kennt, dann vergesst alles, was wir gesagt haben, dass alles sich zum Guten wendet. Nein, ja, es ist allgemein schwierig. Du, pass auf, warte ganz kurz. Lass mich eine Frage noch. Oder nee, pass auf, wir machen es ganz anders. Wahlprognose. Möchtest du, darfst du in deiner Position eine Wahlprognose abgeben? Dass du, ich habe das vor 2 Wochen, 3 Wochen, also irgendwann jetzt Anfang Februar mit meinem lieben Gast, dem Thomas, schon mal gemacht. Wir haben beide die 5, 6 größten Parteien für die Wahl eine Wahlprognose abgegeben. Möchtest du das vielleicht auch tun?
Kann ich gerne machen. Auch wenn ich natürlich vorrangig immer auf unser linkes Wahlergebnis gucke. Ich würde jetzt mal vermuten, dass wir da ja zwischen 6,5 und 8% bei rauskommen mit mindestens 3 Direktmandaten. Also wir sagen ja immer so 3 Direktmandate plus X, oder vor ein paar Wochen war noch die Prognose 5% plus X. Da sind wir jetzt ja in Umfragen schon relativ weit von entfernt, würde ich mal sagen.
Ja.
Also ich glaube, da wird sich in den nächsten Tagen auch noch gut was tun. Meine Prognose wäre, dass die FDP unter 5% ist. Die sind also dann raus nach dieser Rechnung. BSW denke ich auch tatsächlich eigentlich nicht, dass sie reinkommen, und wenn, dann nur sehr, sehr knapp. Aber ich würde es ihnen einfach von Herzen gönnen, wenn sie nicht reinkommen. Da wäre ich tatsächlich ein bisschen schadenfroh. CDU wird sich, glaube ich, bei 30% einreihen. Die sind ja relativ stabil. Dass die SPD das nochmal irgendwie aufholen kann und stärkste Fraktion werden kann, sehe ich persönlich nicht. Also wenn die SPD nochmal zulegt, dann maximal auf 18%. Aber ansonsten, also außer es geschehen jetzt noch Zeichen und Wunder, das sehe ich in den aktuellen Kanzlerduellen eher weniger.
Ja, es war ein bisschen...
Ja, wen hätten wir da noch? Ja, die AfD. Ich vermute leider, die werden bei 18-21% rauskommen. Also über den Daumen gepeilt 20%. Und die Grünen, ja, die nehmen dann das, was noch übrig bleibt.
So, da addieren wir mal schnell. Ja, nein, ich kann, oh Gott.
Es gibt ja auch noch dann Sonstiges mit Stimmen,
die ja,
verfallen.
Ja, ja.
Es sind ja auch meistens so 7-8%, die sich dann auf Kleinstparteien aufteilen.
Was habe ich denn jetzt hier? Soll ich zusammenrechnen? Komm, wir haben 30, wir haben 48 plus grob 20 AfD, haben wir 68, 73, 77, und ihr vielleicht mit 8 wären wir bei 85%. Das wären 15% für die Grünen, minus Sonstige.
Minus Sonstige. Ja. Das kommt, glaube ich, ungefähr hin, wenn man eben noch so ein bisschen diese Fehlertoleranz noch mit einrechnet. Geben die halt ein paar Prozentpunkte oder verlieren. Ja. Aber ja, also wir haben jetzt ja, wo wir es aufnehmen, exakt 10 Tage vor der Wahl. Ich bin gespannt, was noch passiert. Politik ist ja manchmal sehr, sehr langwierig und trocken, manchmal aber auch unglaublich schnell im Prozess. Das heißt, einzelne Situationen, die jetzt passieren, können sich nochmal massiv aufs Wahlergebnis auswirken. Ich bin gespannt. Wir kämpfen auf jeden Fall bis zum Schluss. Ich werde bis zum Schluss auch hier jeden Tag, Tag ein, Tag aus und auch Nacht ein, Nacht aus kämpfen. Ist noch viel Arbeit vor uns. Aber ich sag mal ganz so unter uns, ich habe am Montag nach der Wahl Geburtstag, am 24. Februar. Das heißt, ich kann mit der Wahlparty und einem hoffentlich sehr guten Ergebnis dann auch frohen Gewisses da reinfeiern.
Ja, sehr gut. Pass auf. Warte, dann lass es mich irgendwie zusammenfassen, was ich jetzt noch so im Kopf habe. Und zum einen, du wirst noch viel, klar, zu tun haben, viel Arbeit vor dir haben, die nächsten Tage und so weiter und so fort. Und das hast du eingangs schon mal erwähnt mit, oh, ich darf euch gar nicht sagen oder will gar nicht sagen, wie lange ich den ganzen Tag unterwegs bin und so weiter und so fort. Ich finde das total krass. Ich habe noch, also ja, es gibt so Compilations, wenn man da googelt, aber ich habe noch nie einen müden Politiker gesehen. Ich habe auch noch nie gesehen, dass egal ob das jetzt angefangen bei, keine Ahnung, bei Erhard und Brandt und Adenauer, ich habe noch nie gesehen, dass einer von den amtierenden Kanzlern oder Kanzlerinnen, Frau Merkel, dass irgendjemand mal gegähnt hat irgendwo oder irgendwas. Ich finde das total krass. Ich weiß nicht, was die Leute machen, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, vorgestern 9 Uhr oder wann das war, diese Bundestagsdebatte, die ging, glaube ich, 9 Uhr morgens los. Wenn ich mir das angucke, live auf YouTube, da sitzen, weiß ich nicht, pauschal 500 Leute. Also da sieht niemand müde aus. Auch nicht früh um 9. Also wenn ich jetzt früh um 9 hier in Jena in so einen Hörsaal gehe, da hat aber die Hälfte der Leute den Kopf unten und alle dort einen Kaffee und eine Sonnenbrille noch auf, 3 Leute und so. Also das finde ich total krass. Ich weiß nicht, wie das geht. Also auch du siehst aus wie das blühende Leben, als wären wir gerade mitten im Sommer oder du würdest, weiß ich nicht, gerade aus den Malediven zurückkommen und morgen auf die Seychellen fliegen. Das ist schon krass. Ich weiß nicht,
wie das ist. Ich bin gerade gut geschminkt, dann nehme ich das als Kompliment.
Okay, also das finde ich immer total, das ist mir so, also schon immer ist mir das aufgefallen. dass da, keine Ahnung, bis auf vielleicht meine lahme, müde Rede, aber sonst, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ist für mich ein riesiges Mysterium, aber irgendwie ein cooles. So,
ja, einfach mit sehr viel Koffein auf jeden Fall. Also mein Go-To-Getränk ist ja eigentlich immer Mate. Ja. Kaffee dann natürlich auch, weil es eher verfügbar ist als Mate, beispielsweise bei Veranstaltungen. Und ansonsten, es gab doch im letzten Bundestagswahlkampf, war das, glaube ich, dieses Video von Habeck, was so ein bisschen viral gegangen ist, wo er irgendwie nachts so interviewt wurde auf der Straße mit seinem Jackett über der Schulter, von wegen, seine Milch ist alle, er hat seit einer Woche nicht mehr gewaschen, die Wäsche steht rum. Und das kommt jetzt auch wieder so ein bisschen hoch. Und das muss ich ehrlich sagen, das fühle ich teilweise wirklich. Man rettet sich schon so von Tag zu Tag. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass dieser Winterwahlkampf auch nur sehr kurz ist. Und ich bin ja der Meinung, es gibt jetzt nicht immer nur den Wahlkampf, sondern nach der Wahl ist vor der Wahl. Eigentlich musst du immer konstant draußen sein. Das machen manche Parteien mehr, manche weniger.
Ja.
Aber das sollte jetzt eigentlich der Anspruch sein, dass du nicht deine Inhalte rauspackst 5 Wochen vor der Wahl, weil es dann auf einmal wichtig ist oder weil alle drüber reden, sondern Politik findet ja immer statt, egal ob jetzt eine Wahl ansteht oder nicht.
Genau, und das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass im schlimmsten Fall geht es direkt nach der Wahl erst richtig los mit den Leuten auf Demos und Barrikaden und egal in welche Richtung. Wir werden sehen, wohin da die Reise geht. Auf jeden Fall wird sich ja gerade überall mobilisiert. Habe ich auch, glaube ich, erst, also Stand Aufnahmetag 13.02. gestern irgendwo gehört bei Wissen Weekly, dem Podcast. Das, da ging es um Demonstrationen und was die bewirken, ob die prozentual wirklich Ergebnisse verändern können, was Wahlen angeht und so weiter und so fort. Und da wurde davon gesprochen, dass vor allen Dingen mit dieser Demo in Berlin mit 160.000 Leuten oder wie viel da waren, dass das wohl die größten Demonstrationen waren, also ein bisschen wie beim Wetter, seit Beginn der Demo-Aufzeichnung. Ja, ja. Das, also wenn man das alles so glaubt und dem Ganzen wirklich Glauben schenken kann, also wird ja öfter mal auch gelogen bei so Demos, wie viele Leute da wirklich und keine Ahnung, aber es bewegt sich auf jeden Fall was hier im Lande. Und viele Leute, die vorher irgendwie weggehört haben, Dinge nicht wahrhaben wollten oder sich gesagt haben, ja, die machen das schon oder, ne? Genau, es bewegt sich auf jeden Fall was und das gibt einem doch ein bisschen Hoffnung oder ein bisschen mehr Hoffnung sogar. Und von daher, genau, ist, glaube ich, alles gar nicht so schlecht. So, was machen wir jetzt? Pass auf, dann, was kann man denn... wir sind nämlich schon über unserer Stunde, also das ist ja jetzt nicht schlimm, aber natürlich beginnt jetzt die spannende Phase, dass wir das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen und dann die Leute langweilen. Das heißt, ich darf jetzt gar nicht mehr so viele Sachen hier erfragen und muss mich jetzt so ein bisschen kurz fassen. Was kann man denn tun oder kann man überhaupt was tun, um außerhalb deines Wahlkreises dich zu wählen? Ja, natürlich nicht, oder? Also man kann dich ja jetzt nicht... Man kann dir ja jetzt nicht helfen, direkt.
Wenn doch, man jetzt mit der Zweitstimme kann man mir ja doch sehr wohl helfen. Also Zweitstimme links zu wählen hilft auch mir persönlich, sage ich mal so, weil es wirkt sich ja auch das Listenergebnis aus. Je nachdem, wie viele Prozentpunkte wir in Thüringen haben, kriegen wir 2, 3, 4, 5, 6 etc. pp. Leute auch in den Bundestag. Also das hilft jetzt in Thüringen oder generell natürlich auch bundesweit, weil je stärker das Ergebnis ist, umso mehr Leute rechnen sich dann ja auch von den Listen quasi in die Fraktion rein.
Ja gut, klar. Im Wesentlichen habe ich es vorhin ja selbst erwähnt. Je mehr Plätze ihr im Bundestag habt, umso mehr Leute von euch kommen natürlich auch irgendwie rein. Also unterm Strich ja dann auch du. Gut, also hier, Friends, Party People. Gerne alle mal links wählen, denn die Donata will in den Bundestag und da habe ich jetzt meine das ist mein Übergangsmoment als Überleitungshauptmeister. So ein bisschen wie der Anzeigenhauptmeister, nur als Überleiter. Der Überleitungshauptmeister. Ich komme in jede Stadt und werde eine Überleitung schaffen. Seid gewarnt. Ich hoffe, Spiegel TV begleitet mich dabei. Was passiert? Also anders. Wir fangen mit dem Szenario vorne an. Du kommst in den Bundestag. Dein Leben, und davon gehen wir jetzt einfach mal so aus, weil das erkläre ich mir dann wieder als einfacher Mensch, als einfacher Mike, dein Leben wird sich ab da dann in Berlin abspielen, weil, also Keine Ahnung, ist jetzt nur so ein Gedanke, weil, okay, erstmal Bundestag, Berlin, alles cool. Aber du hast ja natürlich hier auch, und das ist total krass, nicht ein Wort verloren, wer du eigentlich bist, was du eigentlich machst, wo du herkommst, wo du hin willst, welche Schuhe du dazu gerne anziehst und so weiter und so fort. Du hast ja sicherlich noch andere Interessen, Hobbys, Freunde, Familie, Dinge, die du gern tust, Dinge, die du gern machst, in Erfurt, in deiner Heimat, also in deinem Leben verankert. Wie verhält sich das dann? Was, weiß ich nicht, steht dem einen, dem anderen was im Wege oder eher nicht?
Natürlich ist das alles eine riesengroße Frage der Organisation. Also ich durfte ja schon mal hier in Thüringen im Parlament sitzen und weiß deswegen auch um die Arbeitsbelastung. Das wird im Bundestag nicht weniger, aber ich kann auf jeden Fall mit dem Mythos aufräumen, dass wenn man in den Bundestag kommt, dass man dann nur noch in Berlin rumdümpelt. Also natürlich wurde ich jetzt auch gefragt, und suchst du dir dann eine Wohnung in Berlin? Nee, ich ziehe natürlich nicht komplett um, weil das wäre ja total unauthentisch, wenn ich mich für ein Bundesland wählen lasse auf der Liste und dann nach der Wahl sage, jo, ciao, mein Erstwohnsitz ist jetzt in Berlin. Nee, also natürlich musst du in den Sitzungswochen anwesend sein oder wo auch die Ausschüsse sind, aber du bist nicht Vollzeit in Berlin, weil als Abgeordnete reist du in ganz Deutschland umher und hast natürlich auch Verantwortung für dein Bundesland und auch für den Wahlkreis, wo man angetreten ist. Weil auch da gibt es genügend Termine und Probleme. Und natürlich, und das auch schon angesprochen, habe ich meine Familie hier, ich habe meinen Freundeskreis hier. Und das bisschen an Privatleben, was man als politisch aktive Person noch irgendwie hat, das sollte natürlich auch gepflegt werden. Das darf man nicht runterfallen lassen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, da diese Absicherung nochmal zu haben, auch mit meiner Band. Ist das ein sehr, sehr schöner Ausgleich. Natürlich sind wir irgendwie auch eine politische Band, weil wir auch auf Demos spielen und so. Aber ich würde sagen, das passt ja ganz wunderbar, wenn ich irgendwie bis nachts mal Plenum habe im Bundestag in Berlin und dann komme ich da raus und dann gehen wir direkt auf die Bühne in irgendeinem coolen Club in Berlin. Das lässt sich bestimmt super kombinieren.
Mit Sicherheit, dafür ist ja Berlin, also die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Also
ganz
unsere.
Genau.
Ja, nee, und ansonsten ist natürlich auch dieses, klar, man bekommt ja vielleicht ein bisschen mehr Geld auch, wird ja immer mal hier und da auch sich drüber ausgelassen, was man so im Bundestag dann noch so an Geld verdient. Aber,
je nachdem, in welcher Partei man dann ist.
Ja, aber du müsstest ja auch, also die Hälfte davon wäre ja locker, selbst für eine kleine Einraumwohnung in Berlin ja schon wieder weg. Also
wahrscheinlich, ja.
Macht auch da vielleicht wirtschaftlich nicht so viel Sinn, dann weiß ich nicht, sich in Berlin mit einer schönen, tollen, großen Wohnung was aufzubauen. Nee, also pass auf, aber jetzt long story short, du hast es gerade selbst erwähnt, also lass uns darüber mal sprechen. Du machst Musik, du hast eine Band. Kann es sein, dass deine Band so heißt wie du?
Ja, das kann so sein. Aber es war nicht meine Idee, das muss ich dazu sagen.
Okay.
Ich hatte eigentlich erst einen anderen Namen geplant und dann meinte unser erster Schlagzeuger damals, ja, aber wenn wir schon eine Sängerin mit so einem Namen haben, der jetzt nicht so alltäglich ist, warum nennen wir uns dann nicht einfach Donata und dann wurde ich überstimmt.
Ja, krass.
Jetzt müssen alle damit leben. Naja.
Ja, hat ja scheinbar jetzt dem Erfolg in Anführungszeichen keinen Abbruch getan. Gibt es da, was sind da so Ziele, Vorhaben, Ideen? Soll das Projekt weiter wachsen oder soll das so ein Ding nebenher bleiben, weil es zeitlich gar nicht anders geht?
Ja, es soll auf jeden Fall weiter wachsen. Wir freuen uns sehr über alle möglichen Möglichkeiten, live auf der Bühne zu stehen. Wir möchten wahrscheinlich so im Laufe dieses Jahres auch unser erstes Album rausbringen und veröffentlichen und nehmen da fleißig nebenbei auf und recorden und haben jetzt ja auch einen Besetzungswechsel drin, wo wir eine neue Schlagzeugperson suchen. Deswegen auch hier gerne der Aufruf, der kleine
Werbeblock. Ist noch nicht, ja, habe ich.
Ist noch nicht, nee, wir spielen mit einem ganz tollen Aushilfsschlagzeuger gerade, aber wir suchen natürlich auch noch jemanden als festes Mitglied. Und
meldet euch.
Also, genau, meldet euch. Slidet in die DMs gerne. Ja, das heißt, Geeks haben wir auf jeden Fall Lust, das auszuweiten, dass es nicht nur so ein Proberaumprojekt bleibt, was wir ja eigentlich nie so wirklich waren. Also wir hatten ja auch in den letzten 2 Jahren, seitdem es uns ja so gibt, eigentlich wirklich immer ganz gute, viele Auftritte für die Verhältnisse einer Thüringer Regionalband.
Ja.
Die Möglichkeiten sind ja erstmal begrenzt, aber ich glaube, wenn wir jetzt auch Musikvideos veröffentlichen, wenn wir da noch mehr Recordings starten und Veröffentlichungen, ist natürlich wahnsinnig zeitaufwendig alles. Und wir haben natürlich auch alle super einnehmende Jobs, wir haben auch Familie alle nebenbei. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir da auf jeden Fall noch ordentlich was vor. Das kann ich spoilern, auch für dieses Jahr. Und wir sind alle gespannt, was da so kommt. Und natürlich, wenn sich die Gelegenheit ergibt und wir größere Rockstars werden, ja, dann kündigen wir halt unsere Jobs.
Ja gut, die Option hast du ja zum Glück immer irgendwie. Andersrum ist das ein bisschen schwieriger. Vom Rockstar zum, oh Gott, da will ich gar nicht, da gibt es auch traurige Schicksale. Vom Rockstar zum ins normale Leben wieder zurück. Die meisten verkraften das ja irgendwie dann auch gar nicht. Das ist wie mit den Jungschauspielern, Macaulay Culkin oder wie auch immer.
Ja.
So einfach ist das gar nicht. Gibt es denn irgendwas, was du, also gibt es mit Sicherheit, gibt es, oder was machst du sonst? Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das, was machst du sonst noch so? Das klingt so in total bescheuert. Ja, ja. Gibt es irgendwelche verrückten Dinge, Hobbys, Interessen, irgendwas, keine Ahnung. Du bist, lass mich raten, du bist Thürings drittjüngste Fliegenfischerin gewesen im Saale-Unstrut-Kreis 1800, nee, keine Ahnung. Gibt es irgendwas Verrücktes noch?
Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Also so coole, verrückte Sachen habe ich nicht zu bieten. Ich war als Kind und Jugendliche mal im Karnevalsverein als Gardemädchen aktiv. Vielleicht ist das noch ganz, ganz nett zu erwähnen. Aber ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, auch mein Tag hat nur leider 24 Stunden.
Ja, ja,
und
ja, ja.
Der ist durch den Job und die Band und Familie total am Limit. Also ich könnte mir jetzt keine fancy Hobbys noch weiter leisten, selbst wenn ich das gerne wollte. Aber ich sage immer so, Politik ist auch irgendwie mein Hobby und ich sehe den Job nicht als Lohnarbeit an, sondern investiere da gerne sehr, sehr viel Zeit hinein. Deswegen beschwere ich mich da jetzt auch nicht, wenn die Tage einfach sehr lang sind.
Ja.
Und wenn man das irgendwie sagt, okay, das ist auch ja, ein Teil meines Lebens, auch ein sehr aktiver Teil meines Lebens, dann hat man ja eigentlich alles richtig gemacht, wenn der Beruf auch eine Berufung ist, sage ich mal, so hochtrabend.
Definitiv, ja. Du, pass auf, das klingt super, das klingt wunderbar. Was auch wunderbar klingt, ist wunderbare Musik. Ich bin wirklich der Überleitungshauptmeister. Und zwar, ich würde gern, weil ich das standesgemäß eigentlich in so gut wie jeder Folge mache, und vor allen Dingen natürlich jetzt, wo ich die Chance habe, das mal mit einer Person zu machen, die zum ersten, vielleicht zum einzigen Mal in meinem Podcast zu Gast ist, ich würde gern ein paar Songs auf meine Playlist packen. Hast du spontan 1, 2, 3 Songs, die dir einfallen, die auf natürlich dann auch auf einer Plattform mit einem grünen Logo zu finden wären? Also auch da, es wurden sich schon Sachen gewünscht für meine Playlist von Leuten, wo ich mir dachte, wie finde ich das hier? Die Band gibt es gar nicht. Fallen dir spontan 2 Songs ein? Also ich kann ja anfangen. Ich habe mir 2 Songs aufgeschrieben und zwar einmal vom 2024er Album von The Browning. Wer sie nicht kennt, gern mal reinhören. Der Sänger Johnny McBee ist übrigens das einzige Originalmitglied. Die waren mal zu 5. Ich glaube, die machen jetzt tatsächlich nur noch zu 2 Musik. Das ist der einzige Mensch, der einzige Metal-Sänger weltweit, der seit über 20 Jahren nur Inhale singt, also mit Einatmentechnik und sich damit seine Stimme nicht kaputt macht. Alle anderen, die nach und nach, also er macht das nur mit Einatmen und das ist eine der gewaltigsten Stimmen im Metal-Bereich, die es überhaupt gibt. Checkt das gern mal aus. Johnny McBee, der Sänger von The Browning mit dem Song Wake Up, und passend dazu Matzen mit dem Song Nachtbaden. Diese 2 Songs landen auf der Playlist von mir. Ja.
Jetzt muss ich mich dann einkürzen. Ich höre ja meistens sehr viel Musik, auch wenn ich unterwegs bin.
Ja.
Dann wünsche ich mir von Herbert Grönemeyer Zeit, dass sich was dreht. Mhm. Ich bin ein großer Herbert-Fan. Dann soll ich 2 oder 3 machen?
Ja, wie du möchtest. Fühl dich frei. Mike Weichert zum Beispiel hat damals, glaube ich, einfach 5 Sachen genannt oder so.
Dann würde ich auch noch sehr passend zur aktuellen Lage nehmen, Splitter von Granaten von Adam Angst, auch eine wahnsinnig tolle Band. Und ja, gerne ganz uneigennützig Da, Da, Da von Donata featuring Bodo.
Ja, stimmt, da war ja was. Ja, cool, machen wir. Die Songs packe ich da alle drauf auf die Playlist. Den Link gibt es in der Folgenbeschreibung oder einfach händisch eingeben, obdachlos und trotzdem musikalisch. Ja, einfach mal reinhören, hört euch die Sachen gern an. Ja, und habt Spaß damit. So, dann würde ich jetzt ganz spontan sagen, wir können das Ganze ja beschließen, indem du vielleicht zum Abschluss sagst, was sind deine, weil davon reden wir ja die ganze Zeit, was sind deine politischen Ziele, Ideen und Vorhaben, also beziehungsweise ich will das, ich will dahin, ich will dorthin und dann will ich das und das machen und das bewirken. So, vielleicht können wir damit einfach das Ganze beschließen.
Ja, ich kann mich auch gerne ganz kurz halten, weil wir sind ja wirklich schon ganz schön über der Zeit, aber wir haben echt viel zu quatschen. Ja. Ja, ich möchte im Bundestag auch als junger Mensch, um einfach eine Perspektive zu bieten, um vielleicht auch Leute zu motivieren, auch selber aktiv zu sein, denn man kann die tollsten Ideen haben, aber wenn man nur alleine in weiter Flur ist, dann kann man leider gar nicht so viel erreichen. Das heißt, meine Ziele sind, ja, ein besseres Leben für alle zu ermöglichen, das muss staatlich reguliert werden, da muss die Bundesrepublik auch dafür einstehen, dass es eine Steuerreform beispielsweise gibt, Vermögensumverteilung, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland nicht weiter auseinandergeht. Eine Reichensteuer ist ja gerade auch in aller Munde und viele auch in den Infoständen oder Gespräche, die ich führe, sagen dann nämlich, ja, das geht gar nicht. Wo ich mir denke, aber es betrifft doch die reichsten 0,7% in Deutschland, die wieder angehen würden. Haben sie so viele Millionen auf dem Konto? Würde mich jetzt als Thüringer BürgerInnen irgendwie wundern, wenn sie das hätten, wenn sie davon betroffen wären. Aber viele denken dann immer, ja, was passiert, wenn ich selber mal ganz, ganz reich bin? Was ja so schnell meistens eher weniger funktioniert. Also diese Umverteilung ist, glaube ich, einer der größten Punkte, wofür ich auch sehr stark vereinstehe. Einfach eine Form der Generationengerechtigkeit. Weil wir wissen alle um den demografischen Wandel, auch in Deutschland, wir werden nicht mehr. Das heißt, wir sind auch auf Fachkräfte aus dem Ausland einfach angewiesen, um unseren Lebensstandard zu halten, den wir ja gerne in Deutschland haben und da eigentlich auch ganz stolz drauf sind. Mhm. Das heißt, es muss da ein Umdenken geben, auch in der Migrationspolitik. Eine Entbürokratisierung in ganz, ganz vielen Bereichen. Wir müssen Verwaltungsabläufe, Prozesse teilweise digitalisieren, aber teilweise müssen wir natürlich auch gucken, dass auch alle Generationen mitgenommen werden. Das heißt, es kann nicht sein, dass alles mit dem Brecheisen digitalisiert wird, sondern man muss da gucken, dass sich trotzdem alle noch ganz gut zurechtfinden. Aber es wäre schon mal ein Ansatz, wenn wir auch im Bildungssystem gucken, dass auch da Digitalisierung up-to-date ist. Wir haben sehr, sehr viele Punkte und Stellschrauben, wo man angreifen müsste. Ich könnte da jetzt wahrscheinlich lange monologisieren, deswegen möchte ich jetzt dahingehend zum Ende kommen.
Vielleicht auch eine dumme Frage von mir zum Ende, um sich da kurz zu fassen. Aber genau, auf jeden Fall wird es gut und toll und du wirst was bewirken und dafür danken wir dir alle jetzt schon. So, und ich danke dir mindestens genauso, auch wieder eine Überleitung, ich bin so gut. Und ich danke dir mindestens genauso dafür, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um mit mir, kleinen Idioten hier bisschen zu quatschen und Gast in meinem Podcast zu sein. Und genau, damit können wir das Ganze hier beschließen. Also wie gesagt, ich danke dir auf jeden Fall ganz, 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 ganz doll. Und für alle da draußen gern, man kennt das Spiel, gern folgen, liken, mal einen Kommentar da lassen, teilen, bewerten. 5 Sterne werden immer gern genommen, habe ich mir sagen lassen. Ja, oder wer hier mal Gast sein will, alles möglich. Einfach schreiben und genau. Danke dir an der Stelle.
Ich danke dir für deine Zeit, für die Einladung und vor allem auch für das Interesse.
Ja, immer gern. Und vielleicht ja eines Tages nochmal. Vielleicht, wenn das alles mal klappen sollte, das ist eine coole Sache. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Spontan ist immer gut. Das packen wir hier noch mit rein. Und zwar solltest du eines Tages in deinem politischen Werdegang einen coolen Platz im Bundestag innehaben, darfst du bestimmt im Rahmen deiner Tätigkeit dort auch mal eine Führung anbieten?
Na klar, ja. Besuchergruppen kann man dann.
Cool, dann melde ich mich spätestens da nochmal mit dir.
Ja, gerne.
Dann gucke ich mir das gern mal alles an. Das wäre nice. Super, so machen wir das. Also, Freunde, Freundinnen, Leute da draußen, fühlt euch wie immer auf eine x-beliebige Stelle geküsst, die ihr euch selbst aussuchen dürft. Obdachlos und trotzdem sexy, Folge 82 ist vorbei. Danke euch, danke dir. Ciao, ciao.
Tschüssi. Thank you.
Obdachlos und trotzdem sexy.